Deutschlandfunk, Medias Res.
It was just a normal day. We had just connected.
Es war ein ganz normaler Tag. Wir haben einfach nur den zweiten Knotenrechner installiert für das ARPANET, das später zum Internet wurde.
Of the ARPANET, which was to become the Internet.
So beschrieb Lennart Kleinrock gegenüber meinem Kollegen Manfred Kläuber den Tag vor 50 Jahren, der die Welt wirklich verändern sollte. Viel mehr als die Mondlandung, die im selben Jahr stattgefunden und von vielen Zeitgenossen als Meilenstein in der Geschichte der Menschheit empfunden worden war. Lennart Kleinrock war seinerzeit Professor für Computernetze an der Universität von Kalifornien, Los Angeles, der berüchtigten oder berühmten, besser gesagt, UCLA. Ihm und seinen Studenten gelang es zum ersten Mal, Rechner unterschiedlicher Bauart miteinander kommunizieren zu lassen. Ein Ereignis, dessen Tragweite damals niemand vorhersehen konnte und vorhergesehen hat. Dirk von Gehlen ist Leiter Social Media Innovation bei der Süddeutschen Zeitung. Und ich fragte ihn vor dieser Sendung, welche Ideen eigentlich hinter dem Start des ARPANETs standen, aus dem sich dann unser heutiges Internet entwickelt hat.
Ein Impuls war damals tatsächlich der Kalte Krieg, also der Wettstreit zwischen Ost und West. Und eine Ausprägung davon ist die Mondfahrt oder überhaupt alles, was man im Weltall gemacht hat. Und das zweite ist ein Forschungsbereich, in dem halt erforscht werden sollte, ob man nicht auch anders sich miteinander verbinden kann. Daher stammt das Gerücht, dass das Internet auch einen Atomschlag überleben würde. Das ist nicht ganz so, weil es schon zentrale Knotenpunkte gibt, die man auch zerstören kann. Aber die Grundidee war damals, sich zu wappnen für den Kalten Krieg. Und aus diesem Impuls heraus ist die erste Verbindung damals hergestellt worden. Und aus dem hat sich dann auch das, was wir heute Internet nennen, entwickelt.
Richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze aber eigentlich erst mit der Entwicklung des sogenannten World Wide Web durch Tim Berners-Lee in den 90ern. Viele setzen ja diese Begriffe Internet und World Wide Web gleich, ist aber eigentlich falsch, oder?
Es ist tatsächlich das Web eine Anwendung, die auf der Infrastruktur des Internets basiert. Das Internet ist die zugrunde liegende, tatsächlich greifbare Kabelinfrastruktur, die sehr promiskur ist, kann man tatsächlich sagen. Also dem Internet ist egal, wo ein Computer sich befindet, welches Betriebssystem da drauf läuft, welcher Religion sich der Computer zugehörig fühlt, welche Hautfarbe er hat. Es wird einfach eine Verbindung hergestellt. Und das, finde ich, ist das Faszinierende an der Infrastruktur. Das Zweite ist, da haben Sie total recht, dass diese Infrastruktur für uns Menschen eigentlich zugänglich wird über eine Anwendung, die wir das World Wide Web nennen, also das, was wir über den Internetbrowser benutzen. Und da gibt es aber natürlich noch andere Anwendungen. Also E-Mail ist eine Funktionalität, eine Anwendung, die auch auf dieser Infrastruktur aufsetzt, die aber nicht zwingend mit dem World Wide Web verbunden ist. Viele Leute machen das heute in ihrem Internetbrowser. Es ist aber eine andere Form von Anwendung, die auch auf diese Kabelinfrastruktur zurückgreift.
Nun hatten ja die frühen Internetpioniere zumindest die Vision, die Welt durch das Netz zu einem besseren Ort zu machen. Hat das funktioniert?
Auf der Infrastrukturebene hat das sehr wohl funktioniert, glaube ich. Also wir bauen da journalistisch immer so eine Fallhöhe auf von, es gibt am Anfang dieses große Versprechen und jetzt haben wir Hate Speech. Das stimmt schon. Ich würde da aber tatsächlich so ein bisschen reingrätschen wollen und sagen, es gibt diese Verbindung und die fällt uns schon gar nicht mehr auf. Also dass wir einfach in ein anderes Land fahren können und dort auf alles zugreifen können. Das ist nicht selbstverständlich gewesen. Und das ist durch die Infrastruktur möglich, dass Sie einfach irgendwo, Sie fahren nach Italien und haben alles verfügbar, was Sie auch in Ihrem Büro in Berlin verfügbar haben. Das ist neu, das ist nur durch die Infrastruktur möglich. Das Zweite ist, dass wir eigentlich gedacht haben, das war auch die Idee von Tim Berners-Lee, über das Web werden Informationen zugänglich und durch die Zugänglichkeit von Informationen wird die Gesellschaft klüger, wird das Miteinander besser. Das ist tatsächlich nicht so eins zu eins eingetreten. Da glaube ich aber, dass es auch daran liegt, dass wir das erst üben müssen. Wir haben keine Vorbildgeneration, also keine Älteren, die uns vormachen, wie man gut mit dem Internet und seinen Anwendungen umgeht, sondern wir müssen das gerade erst sozusagen im Gehen den Weg prägen. Und das ist bei allen technologischen Erfindungen so gewesen, dass da am Anfang zu Reibungen kommt und man dann erst rausfindet, wie das geht. Deswegen bin ich tatsächlich ein großer Anhänger des Internets. Ich finde, heute ist auch tatsächlich ein festlicher Tag, dass man sich darüber freuen kann, dass diese Verbindung da ist. Ich will damit die Probleme nicht leugnen, aber die Fallhöhe von großer Versprechung und großer Enttäuschung will ich ehrlich gesagt auch nicht mitgehen.
Das heißt, Sie meinen, wir leben in einer Übergangszeit, die wir jetzt ja wie gestalten sollten?
Wir leben definitiv in einer Übergangszeit. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, vielleicht hört diese Übergangszeit auch nie mehr auf. Also vielleicht ist dieser Wandel, diese Transformation ein permanenter Zustand. Und den Tipp, den man da, glaube ich, sich selber geben kann, ist, sich vorzubereiten auf ein andauerndes Lernen. Diese Floskel vom lebenslangen Lernen, die hören wir auf Bildungskongressen schon seit Jahren. Das Interessante daran ist, dass die meisten Leute, die diese Floskel benutzen, immer denken, das gelte nur für andere. Also das ist für Schüler vielleicht wichtig oder für Studentinnen, aber eigentlich ist es vor allen Dingen für die Generation wichtig, die heute in wichtigen Positionen ist, die heute schon angekommen ist. Die müssen lernen, mit diesem permanenten Wandel umzugehen. Und ich glaube, dass wir dafür auch gesellschaftlich neue Formate brauchen. Es gibt so Ideen, dass man Menschen vielleicht nach 15 Jahren im Beruf nochmal verpflichtend in eine zweite Ausbildung schickt, weil sich in den 15 Jahren auch durch den technologischen Wandel so viel verändert hat, dass man das aufholen muss. Und das finde ich eine reizvolle Perspektive. Die Antwort ist auf Ihre Frage, ich glaube, wir müssen mit diesem permanenten Veränderungszustand uns versuchen zu arrangieren, also immer weiter dazulernen.
Wie gehen Medien mit diesem Lernprozess um? Sie sind ja selber Mitglied in einem Medium, was sowohl digital als auch analog aufgestellt ist, die Süddeutsche Zeitung. Müssen sich Medien jetzt weiterentwickeln?
Medien sind als eine der ersten Branchen in diesen Wandel reingezogen worden, weil die Grundwährung von Medien ist Aufmerksamkeit und Information. Und das sind die beiden Haupttreiber für die digitale Entwicklung im Web gewesen. Information ist als erstes digitalisiert worden. Also die fest auf einem Zeitungspapier gedruckte feste Information hat sich verflüssigt und ist im Digitalen jetzt in einem anderen Aggregatzustand. Und es ist schwieriger, damit ein Geschäftsmodell aufzubauen. Das hat Medien wahnsinnig früh schon herausgefordert. Andere Branchen stehen vor diesem Prozess. Medien haben dazu in Gänze noch keine einfache Antwort gefunden, befinden sich also schon in diesem permanenten Prozess der Veränderung. Und da gibt es Medienhäuser, die das schon besser und schlechter machen. Aber allen ist eigentlich gemein, dass sie versuchen, diesen Prozess zu gestalten. Man spricht dann von iterativen Vorgehen, man versucht kleine Schritte zu gehen, auszuprobieren, zu messen und daraus wieder Rückschlüsse zu ziehen und dann vielleicht nochmal ein neues Produkt auszuprobieren. Also die Idee ist, sich nicht auf eine beste Lösung zu konzentrieren, sondern viele kleine Experimente zu machen.
Während wir jetzt gerade reden, findet gerade der Digitalisierungsgipfel der Bundesregierung statt. Deutschland liegt ja bei den Digitalisierungsrankings, also bei der Breitbandversorgung und der Ausstattung der Schulen beispielsweise, sehr häufig international auf eher den hinteren Plätzen. Warum kommt die Politik da bei uns nicht so richtig in die Gänge?
Das ist eine politische, aber auch eine gesellschaftliche Frage. Man kann ein anderes Ranking daneben halten, nämlich die Sachbuchcharts, und sich mal angucken, was in den deutschen Sachbuchcharts im Thema Digitalisierung gut funktioniert, sind Menschen, die sich Sorgen machen und die sagen, wir leiden unter digitaler Demenz und das ist gefährlich und man muss aufpassen. Das ist so eine deutsche Grundhaltung oder zumindest im deutschen Sprachraum äußerst populäre Grundhaltung zur Digitalisierung, dass man eigentlich fast niemanden findet, der vollumfänglich begeistert ist vom Internet, sondern es immer jemanden gibt, der sagt, aber man muss auch bedenken. Und dieses Bedenken zu haben, finde ich gut und richtig. Aber es zeigt, dass der Antrieb, Zukunft zu gestalten, nicht so stark ausgeprägt ist. Als damals die erste Verbindung in Amerika hergestellt wurde, gab es eben, wir haben gerade drüber gesprochen, diesen Ost-West-Konflikt. Und es gab einen Impuls, nach vorne gerichtet etwas zu machen. Es gibt diese berühmte Mondrede von John F. Kennedy, wo er gesagt hat, er möchte binnen 10 Jahren auf den Mond fliegen. Wir haben eigentlich in Deutschland nicht so ein Zukunftsbild, dass sich in Deutschland ein Politiker hinstellt und sagt, ich möchte, dass in 10 Jahren die Digitalisierung in diesem Land Probleme löst. Da würde man sagen, der ist irgendwie ein Spinner, der hat so komische Zukunftsvorstellungen. Bleiben wir mal lieber bei der Realität und bei dem, was die Gegenwart ist. Und ich glaube, dass das ein bisschen ein Problem ist, warum wir so Gipfel jetzt machen und alle sind sich dann einig, dass Deutschland echt jetzt mal was mit der Digitalisierung machen muss und dann fährt man nach Hause und druckt sich seine E-Mails aus. So ein bisschen habe ich so das Gefühl, das ist die Haltung, die wir zum Internet haben, und ich würde mich freuen, wenn so ein Geburtstag vielleicht dazu beiträgt, dass man das Internet als eine Möglichkeit sieht, die Zukunft zu gestalten.
Ein Plädoyer von Dirk von Gehlen war das. Er ist Journalist und Leiter Social Media Innovation bei der Süddeutschen Zeitung.